Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
Herzlich willkommen zur Untersuchung des Prozesses vom Opferkind zum spirituellen Erwachsenen. Diese Untersuchung ist in zwei Teile unterteilt. Im ersten untersuchen wir das Opferkind und Trotzkind. Wenn diese Ebene verlassen wurde, und das ist dann die zweite Untersuchung, geht es über den reifen Erwachsenen zum spirituellen Erwachsenen. Wenn wir hier von einem Opferkind sprechen, meinen wir nicht die Menschen, die schwere körperliche und emotionale Misshandlungen in ihrer Kindheit erlebt haben. Jährlich werden in Deutschland etwa 0,12% der Kinder offiziell als Opfer solcher Misshandlungen registriert. Die Dunkelziffer liegt bei 1,5%. Interessant ist, dass wir in unseren kontextuellen Trainingsprogrammen des öfteren Menschen hatten, die zu den 1,5% gehörten. Sie wollten nicht mehr Opfer ihrer Erfahrungen sein. Sie waren sehr bereit, den Opferstandpunkt zu verlassen. Sie waren es leid zu leiden. Ihnen gelang als faktische Opfer schwerer Misshandlungen eine bemerkenswerte Transformation. Sie begannen den Prozess der vollständigen Vergebung und bedingungslosen Liebe als Übergang zum spirituellen Erwachsenen. Denn, und das ist unsere Erfahrung in den Kursen, wer wirkliches Leid erfahren hat, will nicht mehr lange leiden. Was übrigens auch eine Erfahrung ist, die ich kenne. Wenn du wissen willst, ob du zu den 1,5% gehörst, stelle dir die Frage, ob du genügend Fakten hättest, deine Eltern zu verklagen. Was übrigens dein gutes Recht wäre. Dann kannst du wählen, verklagen oder vertragen.
So, nun stellt sich die Frage, welche Fakten beweisen eine emotionale Misshandlung? Da reicht es schon, wenn der Vater sagt, du hättest auch eine 1 statt einer 2 in der Klassenarbeit schreiben können. Oder wenn die Mutter sagt, sie ist überfordert und es wäre besser gewesen, keine Kinder gehabt zu haben. Oder wenn deine Eltern dich mit deinen Geschwistern verglichen haben. Na, entwertet dein Aussehen dich? Jeder von uns hat unterschiedliche entwertende Kommentare gehört. Nicht nur von den Eltern, auch von den Lehrern oder Verwandten oder Freunden. Und jeder von den Eltern hat diese Kommentare auch schon gesagt und war dann erschrocken über sich selbst. Wie kann man das unterscheiden, ob das Verhalten der Eltern unter normale Unachtsamkeit fällt oder unter seelische Misshandlung?
Ja, und gibt es eine interessante Frage, finde ich.
Ja, dann kann man sich nämlich die folgende Frage stellen. War oder ist es die bewusste Absicht meiner Eltern, mir zu schaden mit dem, was sie gesagt oder getan haben und mit dem, was sie nicht gesagt oder unterlassen haben? Also die Frage ist nach der Absicht der Eltern. Wollten sie mir schaden? War das ihre Absicht?
Selbst wenn du dich gefühlt hast oder beschädigt gefühlt hast, ist immer noch die Frage, wollen sie schaden?
Ja.
Zu sagen zum Beispiel, du hättest eine 1 schreiben können, kann auch heißen, dass dein Vater findet, die 2 wird deiner Intelligenz nicht gerecht und er dich für klüger hält. Oder aber die Lehrer für ungerecht. Zu sagen, ich bin überfordert, kann auch heißen, ihr habt nicht die Mutter bekommen, die ihr verdient habt. Vielleicht wirst du jetzt sofort denken, das war aber nicht so. Er hat immer an allem gemeckert. Wenn dem so ist, hast du immer noch keinen Beweis, dass er eine speziell für dich schlechte Absicht hatte. Vielleicht war er einfach getrieben von der eigenen Angst, überhaupt oder zumindest in der Beziehung nicht zu genügen.
In der Erziehung nicht zu genügen, ja.
Ne? Und hoffte, über Meckern die Kontrolle zurückzubekommen. Wenn er nur genug an dir herumzieht...
Ja, dann glaubt er, dann kriegt er seine Erziehung
hin. Dann kriegt er die Erziehung hin.
Weil nirgendwo mitgeliefert wird, dass beim Elternsein, dass die Erziehung gleich, die perfekte Erziehung mitgeliefert wird.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige denken, ja, aber das ist schön geredet. Und da würde ich zu sagen, ja, und die andere Seite ist schlecht geredet.
Ja, eben.
Ne? Es gibt immer beide Seiten. Ne?
Was ist objektiv? Ne? Wenn man seinen Eltern eine an sich böse und schädigende Absicht unterstellt, hat man jedoch immer noch zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihnen nicht zu vergeben. Dann bleibt man weiterhin ihr Opferkind und ewig mit ihnen über seine Vorwürfe verstrickt. Egal wie weit man reist in der Welt, wie wenig Kontakt man mit seinen Eltern hat, man wird seine Eltern auf diese Art und Weise nicht los. Weil man immer vor der Opfererfahrung oder der Interpretation der Opfererfahrung fliehen will. Man braucht nur in den Spiegel zu schauen und schon sind sie wieder da.
Du hast die andere Möglichkeit, ihnen zu vergeben. Dann passiert etwas Außergewöhnliches, weil dann seid ihr zwei Erwachsene auf Augenhöhe. Dann bist du nicht mehr Kind. Man hat sich aus dem Kind-Vorwurfsgefängnis befreit. Dann kann man für weitere Kontakte eindeutige Bedingungen stellen, mit klar kommunizierten Konsequenzen, wenn sie diese nicht einhalten. Das finde ich übrigens auch interessant, wenn es heißt, die Kinder brechen den Kontakt zu den Eltern ab. Das sind keine Kinder, das sind Erwachsene.
Ja, es sind Erwachsene, die den Kontakt zu den Vorfahren, letztendlich zu ihren leiblichen Eltern oder Eltern abbrechen.
Ja.
Aber es sind keine Kinder mehr.
Es sind keine Kinder mehr.
Nein. Das liegt daran, dass wir in der deutschen Sprache keinen feststehenden Begriff haben für erwachsene Kinder.
Ja. Gibt es im Englischen übrigens auch
nicht. Nein, gibt es nicht. Vielleicht in,
Grown-ups.
Vielleicht findet ja jemand mal in einer Sprache einen Begriff dafür.
Ja.
Na, im Folgenden sprechen wir auf jeden Fall über diejenigen, deren Eltern nicht zu diesen 1,5% gehören, die Misshandlungen ausgeübt haben oder die Misshandlungen ihrer Eltern erlebt haben. Wir sprechen eher über die, deren Eltern lediglich ihre Vorstellungen von Liebe nicht entsprochen und erfüllt haben, weil sie vermeintlich, und jetzt kommen die üblichen Zuschreibungen, zu egoistisch, zu lieblos oder wie neuerdings gern diagnostiziert wird, toxisch oder narzisstisch gewesen seien. Aussagen wie, meine Mutter hatte nie Zeit für mich, deswegen fühle ich mich nicht liebenswert, oder mein Vater hat mich nie anerkannt, deshalb fühle ich mich nicht gut genug, sollen deren Lieblosigkeit beweisen. Denn man fühlt, was man denkt, oder präziser ausgedrückt, wie man das Erlebte bewertet. Je öfter man das denkt, desto mehr fühlt man das, bis die Gedanken sich als vermeintliche Wahrheit verfestigen durch die Gefühle, eben weil man sich so fühlt.
Und in diesem Gefühlschaos nimmt man nicht mehr wahr, dass die Aussagen, die man macht, oft nur einmalige Erlebnisse darstellen, die man verallgemeinert hat. Das heißt, die Menschen leiden dauerhaft nicht an dem vergänglichen Leid, also das, was die Eltern dir zugefügt haben. Dazu machen wir am Ende des Podcasts noch eine kleine Vorstellung.
Also nicht an der Erfahrung
selbst. Nicht an der Erfahrung selbst, sondern am Leiden über das Leid.
Also über die Schlussfolgerung, die sie über das Leid gezogen haben, an denen sie leiden.
Das heißt mit anderen Worten, man fügt sich permanent selbst Leid zu, weil man an seinen eigenen leidvollen Schlussfolgerungen festhält.
Mhm.
Und jetzt werden einige sagen, die sind aber wahr. Nein, die Erfahrung war wahr, was man dir gesagt hat. Aber die Schlussfolgerung ist deine.
Mhm.
Weil du hast sie aus Unterbrechungen über deine Erwartungen und über Ansprüche, die nicht erfüllt wurden, gezogen.
Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, dass man nicht an der Erfahrung leidet, sondern an den Schlussfolgerungen darüber, indem man sich mit dem Aufrechterhalten der Schlussfolgerung immer wieder Leiden zufügt.
Ja.
Oder das Leiden aufrechterhält. So, warum wollen wir unsere Vorwürfe behalten und die Eltern aufgeben, statt umgekehrt? Es klingt paradox, weil Menschen unbedingt Recht haben wollen über die Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen und den daraus resultierenden Gefühlen. Der Prozess der Schuldzuweisungen ist einfach, der der Selbstverantwortlichkeit erscheint zunächst steinig.
Hier nun ein paar Ideen von gängigen Schuldzuschreibungen. Du hast keinen Partner, keine Partnerin, Eltern sind schuld. Entweder die Eltern haben sich immer gestritten, waren distanziert, haben keine Liebe gezeigt, so dass du das Gefühl hattest, dem anderen Geschlecht nicht vertrauen zu können, oder die Ehe dir eher wie eine Belastung erschien als wie eine großartige Möglichkeit. Oder aber auf der anderen Seite, sie haben sich nie gestritten, waren immer symbiotisch miteinander, hatten nur eine gute Zeit und du fühltest dich ausgegrenzt, sodass du gedacht hast, ich bin nicht liebenswert und ich werde nie einen finden und meine Eltern sind schuld.
So, das ist auf der zwischenmenschlichen Ebene die Elterns Schuldzuschreibung. Das gibt es dann auch, kann man auch übertragen auf die wirtschaftliche, finanzielle Ebene, wenn man mäßigen oder keinen Erfolg hat, also sich nicht erfolgreich ist. Auch da kann man den Eltern leicht die Schuld zuschieben. Ja, zum Beispiel, wenn man glaubt, deine Eltern haben dich immer mit anderen verglichen und zu viel Druck ausgeübt, sodass du dich nie gut gefühlt hast.
Oder gut genug
gefühlt. Oder gut genug gefühlt hast, ja. Oder sie haben dich immer machen lassen, das ist das Gegenteil, und dir keine Grenzen gesetzt oder Forderungen gestellt. Dann konntest du das Gefühl entwickeln, nicht gut genug zu sein, etwas zu leisten. Was letztendlich ein Gedanke ist.
So, wie ist es, wenn du eine Trennung erlebt hast? Eltern sind schuld. Deine Eltern haben sich auch getrennt, hatten keine harmonische Ehe vorgelebt, sodass du nie ein geeignetes Vorbild hattest. Oder deine Eltern hatten eine so wundervolle harmonische Ehe, dass du dachtest, so etwas werde ich nie erreichen und du fandest mit deinem Partner, deiner Partnerin, war das auch nicht so.
Wenn man diese Beispiele jetzt weiterführen würde, könnte man noch viele finden. Und es läuft immer darauf hinaus, dass man für alles, wirklich für alles, seinen Eltern die Schuld in die Schuhe schieben kann. Egal, welche Seite der Medaille sie gelebt haben, man kann es immer gegen sie verwenden. Egal, was die Eltern leben und anbieten, man kann ihnen immer vorwerfen, sowohl das Vorhandene als auch das Gegenteil oder auch das Gegenteil hätte einem geschadet.
Von ich musste immer Markenkleidung tragen bis hin zu ich habe nie Markenkleidung tragen dürfen.
Ja.
Man kann alles nehmen.
Man kann alles drehen.
Wenn man doch den Holzweg verlassen und den Weg der Erfüllung beschreiten will, dann muss man den Satz ich bin unglücklich, weil meine Eltern egoistisch, toxisch, was auch immer lieblos sind, ändern in ich bin unglücklich und meine Eltern sind egoistisch. Ich bin unglücklich und meine Eltern sind lieblos. Ich bin unglücklich und meine Eltern sind toxisch. Damit, das ist ein radikaler Schritt.
Das heißt, das Zauberwort ist und.
Ja, das Zauberwort ist und nicht weil.
Ja.
Denn es gibt objektiv keine rationale Verbindung zwischen deinem Unglück, deinen schlechten Gefühlen, deiner Unzufriedenheit und ihrem Verhalten. Diese erzeugt der Verstand, um sich das Leid rational erklären zu können. Sobald du die Gefühlsschuldzuweisung beendest und die Verantwortung oder Verantwortlichkeit für deine Gefühle annimmst, verlässt du die Opfer-Kind-Position und bist frei. Warum beharren denn so viele auf ihren leidigen Schlussfolgerungen, wenn sie doch darunter leiden? Wir nennen es die gesellschaftliche Versuchung der Opferrolle. Was übersetzt heißt, die Opferrolle ist zu lukrativ.
Ja, die gesellschaftliche Versuchung der Opferrolle, das ist eine gute Bezeichnung dafür.
Ja, in der Versuchung finde ich das genau. Gut, ne? Sie bietet zunächst Entlastung, da man nicht verantwortlich ist für seine Gefühle, Unzufriedenheit oder sein Leben. Man kann sie auf externe Faktoren verschieben. Das erscheint bequemer und wird verstärkt durch den sozialen Rückhalt Gleichgesinnter. Und, also aus meiner Erfahrung als Psychologin und dem Wissen, muss ich sagen, es gibt auch psychologische Ansätze, die diese Gefühlszuschreibung auf externe Faktoren unterstützen. Das erschwert natürlich, diese Opferkind-Position zu verlassen.
Ja, es hält die Verstrickung aufrecht.
Ja.
Die Opferverstrickung. Ja. Die Opfer-Täter-Verstrickung. Das Kind, das Opfer und die Eltern, der Täter. Ja. Neben den Eltern, es gibt ja nicht nur Eltern als Schuldige, die man heranziehen kann. Neben den Eltern werden zudem noch Lehrer oder Vorgesetzte, Partner, Ehepartner, das andere Geschlecht und im Moment besonders beliebt das Patriarchat, Politiker, Unternehmer, die Gesellschaft, das jeweilige Gesellschaftssystem, bevorzugt zu diffamiert üblichen Verdächtigen deklariert. So frei nach dem Zitat am Ende des Filmklassikers Casablanca: Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Nicht nur im genannten Film ist es eine die Wahrheit kaschieren sollende Ersatzhandlung, welche die wahren Verursacher entkommen lassen soll. Hinzu kommt ein weiterer als wesentlich erachteter Gewinnvorteil. Der Opferstatus soll von der Erfüllung anstrengender Bedingungen erlösen, also anstrengender Überlebens- oder Lebensbedingungen, die man erfüllen muss, um zumindest zu überleben oder erfolgreich zu sein.
Ja, von allen. Nicht nur die Bedingungen für gute Gefühle, auch die Bedingungen letztendlich für ein gutes
Leben. Für Ergebnisse,
Leben.
Ja.
Und für Ergebnisse, ja.
Man soll nicht verlangen, dass sie anstrengende Lebensbedingungen erfüllen müssen. Wer Anstrengung minimieren will, muss an den vermeintlichen Ursachen seines Opferstatus festhalten, sodass die Verweigerung der Erfüllung der Bedingungen gerechtfertigt bleibt. Und wer will schon das Schwein sein, etwas anderes zu verlangen?
Ja, schon mal gar von einem Opfer.
Ja, eben.
Und was auch interessant ist, dass wenn Eltern jahrelang am Opferstandpunkt festhalten, ist das ein Verhalten, an dem ihre Kinder, wenn sie sich getrennt haben, also wenn die Eltern sich getrennt haben, sehr drunter leiden. Also der Opferstatus, ich bin dein Opfer oder ich bin das Opfer deiner, was auch immer man dem anderen vorwirft, wird auch nach der Trennung weitergelebt. Und darunter leiden die Kinder am meisten mehr noch als unter der Trennung an sich. So, das heißt, wenn die Elternteile nicht bereit sind, sich zu vergeben oder verantwortlich zu sein, sind die Kinder in deinem ein Dilemma, was für sie mehr als schädlich ist.
Ja.
Und ja, es ist nicht leicht, daraus auszusteigen, das ist schon klar. Aber sie tun sich und ihren Kindern großen Gefallen, wenn sie damit aufhören.
Und statistisch ist es wohl auch so, dass Kinder von Scheidungseltern sich öfter trennen in ihrer eigenen Ehe als Kinder von Nicht-Scheidungseltern.
Ja, ich glaube sogar zu 50% mehr.
Das ist schon auffällig.
Ja, und da auch da denke ich, das liegt nicht an der Scheidung an sich, sondern was sie lernen, was sie an Schlussfolgerung von ihren Eltern darüber mitbekommen.
Ja.
Wenn sie diese Schlussfolgerung nicht hätten, also ich meine, das klingt für viele absurd, aber die Eltern könnten auch sagen, unsere Beziehung hat sich erfüllt. Wir wollten ein oder zwei Kinder. Wir haben keinen gemeinsamen Weg mehr und trennen uns jetzt. Sodass sie völlig aus diesem Ich bin dein Opfer und du bist mein Täter aussteigen.
Ja, aus der Schuldzuschreibung rauskommen.
Wenn sie das nicht machen würden sie ihren Kindern nicht so eine schwere Last
aufbürden. Ja. Mhm. Und häufig geht es leider darum, mit der Schuldzuschreibung sich Vorteile zu verschaffen.
Ja.
Auf Kosten des anderen. Jedoch hat man jederzeit die Wahl. Die klingt zwar ungewöhnlich, die Wahl, aber diese Wahl hat man. Im Recht über seine leidvollen Schlussfolgerungen und unglücklich zu sein oder im Unrecht und glücklich zu sein. Das scheint sich irgendwie gegenseitig auszuschließen. Ja, einige haben jetzt vielleicht spontan den Gedanken, dann doch lieber im Unrecht und glücklich sein wollen. Leider setzt hier auch der Verstand mit ein, der es als überlebensbedrohlich bewertet, im Unrecht zu sein. Das gefällt dem Verstand nicht. Und schon fällt einem wieder ein, was die Eltern vermeintlich alles falsch gemacht haben und wie vielen man schon davon erzählt hat und wie oft man sich selbst diese Geschichte immer wieder erzählt und wie sehr der eigene Partner und die eigenen Freunde das genauso sehen und wie viel Mitgefühl und Zustimmung man als Opfer dafür bekommen hat. Will man das wirklich aufgeben, fragt sich das Opferbewusstsein.
Und ich glaube, die Antwort ist leider eher nein.
Ja.
Und außerdem will man ja jetzt auch nicht selbst schuld sein an der ganzen Misere.
Ja, in dieser Schuldzuschreibungsgeschichte,
das ist der Nachteil.
Ist der Nachteil. Dann sind entweder die anderen schuld oder man selbst.
Ja.
Aber das Opferbewusstsein kommt nicht auf die Idee, die Schuld ganz aufzugeben. Also die Schuld als Kategorie oder Möglichkeit.
Ja, und da ist es doch irgendwie schöner, wenn der andere schuld
ja,
hat.
Ja, eben. Das klingt besser.
Ja. Und das ist interessant. Dieses Schuldbewusstsein ist ein in uns tief vergrabene und seit Jahrhunderten von vielen religiösen Instanzen geschürt. Und nun zeigt das Schuldbewusstsein seine grausamen Auswirkungen. Denn das Schuldbewusstsein ist der Kerkermeister, der die einen im Opfergefängnis und die Eltern im Tätergefängnis wegsperrt. So, hier ist die gute Nachricht. Niemand ist schuld. Und jeder verantwortlich. Die Unterscheidung zu leben würde alle Gefängnistüren dauerhaft öffnen, allerdings die Klingelbeutel etlicher Kirchen leeren. Wobei in der katholischen Kirche Jesus am Kreuz gesagt hat, ich nehme alle Schuld auf mich, weil er wusste, wie desaströs das ist, dass Menschen in Schuld leben.
Ja, und wie gerne Menschen sich da dranhängen an die Schuld.
Ja. Also kann ich nur sagen, lasst Jesus da nicht umsonst hängen und hört auf mit der Schuld. Die Anerkennung der Selbstverantwortlichkeit erfordert einen wahrhaft heldenhaften Schritt. Denn er fordert genau das, was die meisten ablehnen. Die Bereitschaft, die gesamte Schuldzuschreibung aufzugeben und verantwortlich für die eigenen Gefühle und das Leben zu sein. Da werden einige sagen, das mit der Verantwortung hört sich jetzt nicht gerade prickelnd an. Und hier ist ein Versprechen von uns. Wer sich aus dem Schuldzuschreibungsgefängnis entlässt, wird nicht nur befreit, sondern auch ein schönes und erfolgreiches Leben erschaffen.
Diese Möglichkeit eröffnet sich dadurch. Und die ist lukrativer, als das Opferbewusstsein oder den Opferstandpunkt 1 beizubehalten. So, das fasst das Opferkind zusammen, was wir unter diesem Begriff zusammengefasst haben, um es zu verstehen, was damit gemeint ist. Das Gegenteil davon ist das Trotzkind. Entschuldigung, Menschen leben immer eine These und eine Antithese, also einen Ausgangspunkt und sein Gegenteil. Die These ist der Ausgangspunkt, die Antithese ist sein Gegenteil. Und in unserem Kopf, in unserem Bewusstsein, in unserem Verstand jongliert der Verstand immer zwischen diesen beiden Polen hin und her, links und rechts, oben und unten, innen und außen, richtig und falsch und so weiter. Und das Opferkind macht sich zum Opfer seiner Eltern und verharrt in dieser Schuldzuweisung. Wohingegen das Trotzkind, also die Antithese, eine kämpferische Haltung einnimmt und rebelliert gegen die vermeintlichen Verursacher seines Unglückes und Misserfolges. Das Opferkind kann man sich als Ausgangspunkt, als These auf der linken Seite vorstellen und das Trotzkind als Gegenteil, als Antithese auf der rechten Seite. So, sie stehen sich gegenüber.
Man kann übrigens noch mit 60 ein Trotzkind
genau
sein.
Was man auch immer mal wieder antrifft.
Ja.
Ne? Und diese Dynamik unterscheidet sich wesentlich vom Opferkind, also die Dynamik des Trotzkindes, doch auch sie verunmöglicht ein schönes Leben. So zur Erläuterung, das Trotzkind lebt die Überzeugung, ich bin erfolgreich trotz meiner Eltern, statt wie das Opferkind zu sagen, ich bin erfolglos wegen meiner Eltern. Ja, diese erste Perspektive, ich bin erfolgreich trotz meiner Eltern, scheint besser, ist sie aber nicht. Denn sie führt auch zu einer problematischen Dynamik. Das Verharren in dieser rebellischen Rolle hemmt auch die Entwicklung zum reifen Erwachsenen.
Ja, man bleibt so was wie in einer rebellierenden Teenager-Rolle.
Ja, man bleibt stecken. Rebellierender Teenager. Ja. Und trägt dann noch mit 65 lange Haare und Rauschebart.
Ja.
Wie in der Hippie-Zeit.
Was ja okay ist, wenn es nicht im Trotz ist.
Ja, wenn es
aber
nicht
es
im
gibt
Trotz
ja viele,
passiert.
Ich habe jetzt mit einer Bekannten gesprochen, die sagt, ihre Mutter ist 58, die immer noch ihrer Mutter vorwirft, was sie alles falsch gemacht hat. Und die sagt, ja, sie sollte sich entschuldigen und sie hätte nicht so streng sein dürfen. Also, weißt, wo ich denke, mit 65 kann man auch, oder 58 sagen, get over it, werd erwachsen.
Ja,
das
erwachsen.
Ist vorbei. Ja. So, das Opferkind strebt keine großen finanziellen Erfolge an. Diese widersprechen dem Opferstatus und können von positiven Glücksgefühlen begleitet werden. Das wäre ganz gefährlich, weil es dem Opferdiktat widerspricht.
Das will man ja nicht. Diese Gefahr will man ja nicht laufen.
Das Trotzkind will unbedingt um jeden Preis große Erfolge. Allerdings nicht aus einer gesunden Motivation heraus, sich weiterzuentwickeln, neues Wissen anzusammeln, sondern fast ausschließlich mit der Absicht, den Eltern ihre Fehleinschätzung zu beweisen. Das heißt, es nutzt die negative Meinung über seine Eltern, um sich anzutreiben. Und das endet in einem getriebenen Leben. Und es gibt eine Unterscheidung, die wir häufig in unseren Trainings angewandt haben. Wenn Menschen nicht weiter wissen oder wenn sie vor einer kritischen Situation stehen, dann bilden sie sowas wie ein Handlungsversprechen. Wenn das so ist, dann handle ich so. Und ein Handlungsversprechen, was viele Trotzkinder haben, ist, ich zeig's euch. Oder ich schaff das. Oder ich schaff das allein. Oder ich mach alles anders oder besser. Auch das scheint ein Ausweg, ist es aber nicht wirklich, weil es ein sehr anstrengendes Leben nach sich zieht. Denn man hängt am mental-emotional verankerten Ablehnungstropf der Eltern und lebt ständig im Widerstand. Das ist eine sehr große Belastung für die Partnerschaft, Familie, Freunde, ja sogar für die Gesundheit. Und interessanterweise werden solche Menschen oft als genau das wahrgenommen, was sie bei ihren Eltern ablehnen, egoistisch, narzisstisch, rücksichtslos.
Sie können über ihre Vergangenheit triumphieren, aber keine nachhaltige Freude empfinden. Schon mal gar nicht über die Erfolge anderer. Und als Trotzkind, die wollen nicht gewinnen, sondern über andere triumphieren und siegen. Also die Oberhand gewinnen. Und es soll einen Verlierer geben, weil sie sich selbst völlig unabhängig von ihren Erfolgen als einen solchen wahrnehmen und empfinden. Und das wollen sie dann transferieren. Selbst ein Burnout führt häufig nicht zu einem Bewusstseinswandel, geschweige denn zu einem Richtungswechsel. Das Trotzkind kämpft so sehr dagegen an, ein Opfer der Eltern zu sein, dass es zum Opfer seines eigenen Widerstandes wird.
Ein Widerstandsopfer.
Ja.
Und auch hier liegt wieder die Erlösung, die Verantwortlichkeit für die eigenen Schlussfolgerungen und ihre Konsequenzen anzuerkennen. Auch hier beginnt die Transformation mit der Frage, bin ich bereit, den Trotz und meine negative Meinung über meine Eltern aufzugeben und zu wandeln? Die Frage, bist du bereit, den Standpunkt einzunehmen, ich bin erfolgreich und meine Eltern sind narzisstisch, egoistisch, was auch immer. Auch hier durchschneidest du mit dem und das Trotzband und bist nicht länger die Marionette deiner Eltern.
So, um das Ganze zusammenzufassen, so als Schlussfolgerung: Wir negieren nicht die physischen und emotionalen Schmerzen, die jedes Kind im Kindesalter und in der Jugendzeit erleidet. Einige mehr, andere weniger. Dabei ist es unerheblich, ob sich ein Kind zurückgesetzt fühlt, weil es Schokoeis statt Vanille bekommen hat oder weil die Eltern es angeschrien oder gar geschlagen haben. Der Schmerz ist der gleiche, auch wenn er oft nur an den äußeren Umständen gemessen wird. Kindern, die kein schweres Leid erfahren haben, wird oft gesagt, sie sollen sich nicht so anstellen. Das nützt nichts und das sehen wir auch anders.
So, mal Beispiele aufzuzählen.
Ja, genau.
Ein Kind kommt freudig nach Hause und sagt, es hat in der Klassenarbeit eine 2 geschrieben. Erstens, die Mutter sagt, bring die Mülleimer raus. Zweitens, der Vater sagt, und warum keine 1? Drittens, das Kind bekommt eine Ohrfeige mit dem Satz, streng dich mehr an, sonst wird nichts aus dir.
Ja, viele kennen diese Szenarien.
Jedes Mal in allen 3 Beispielen haben die Eltern nicht so reagiert, wie das Kind es sich gewünscht hätte. Seine Erwartung, gelobt und anerkannt zu werden, wurde definitiv unterbrochen. Im Gegenteil, das Kind wurde sogar abgewiesen, verglichen, beschimpft, geschlagen. Statt einer schönen Erfahrung, mit dem es gerechnet hat, bekommt es eine willkürliche Unterbrechung dieser Erwartung. Alle 3 haben 1 gemeinsam, das Kind fühlt sich abgelehnt. Und dieses Gefühl ist bei allen gleich, auch wenn die Erfahrung bei dem einen heftiger war als bei dem anderen. Denn es gibt kein bisschen abgelehnt fühlen. Der Schmerz ist nicht unterschiedlich.
Ja, das Kind fühlt sich abgelehnt und schlussfolgert, wenn Menschen, die ich liebe, mich so behandeln, dann muss es wohl an mir liegen. Und es schlussfolgert weiter, dann bin ich wohl nicht gut genug oder dann bin ich wohl nicht liebenswert oder etwas Ähnliches. Wie sich solche Schlussfolgerungen im Bewusstsein verfestigen und sogar zur Identität des Kindes werden und welche Auswirkungen das auf ihre jeweilige Lebenserfahrung hat, stellen wir ausführlich im Kapitel 7 unseres Buches Vom Glück suchen zum erfüllt Leben dar. Da kann man das nachlesen.
Es ist übrigens interessant, dass in der amerikanischen Verfassung steht The right of pursuing happiness.
Yeah.
Und das Interessante ist, sie haben nur das Recht, Glück zu suchen, nicht glücklich zu sein.
Nach Glück zu streben, ja. Im Gegensatz dazu haben wir in der deutschen Verfassung das Recht auf Arbeit.
Ja, und nicht das Recht, Arbeit zu suchen, sondern zu arbeiten.
Und auch nicht das Recht auf Glück,
nee,
nur auf Arbeit.
Nur auf Arbeit. Naja, okay, das ist eine kleine,
kleiner Unterschied. Vielleicht liegt daran die unterschiedliche Stimmung.
Das kann sein. So, jetzt wollen einige natürlich das Opferkind oder das Trotzkind aufgeben und diese Rolle verlassen. Jetzt sagen wir, was nicht funktioniert. Das Erste ist, was nicht funktioniert, ist Kontaktabbruch. Denn du bist über deinen Widerstand mit deinen Kindern nach wie vor verstrickt. Nicht nur verbunden, sondern verstrickt. Und dann bleibt dir lediglich, wenn du sie ablehnst, nicht Mutter oder nicht Vater zu sein. Und das schließt nun mal dummerweise ein authentisches Sein aus. Man bleibt Marionette dessen, wogegen man Widerstand leistet. Das, wogegen man Widerstand leistet, bleibt bestehen durch die Energie, die man in den Widerstand steckt.
Ja, die zweite Möglichkeit ist, die nicht funktioniert, ist Eltern ihre Fehler vorwerfen und durch Liebesentzug bestrafen. Was ist, wenn deine Eltern gravierende Fehler anerkannt haben? Bist du dann geheilt oder liefern sie lediglich die endgültige Bestätigung für deine schlechten Gefühle? Der Nachteil ist, denn mit Liebesentzug bestraft man sich immer auch selbst.
Ja, und letztendlich, weißt du, wenn man das mit einer Maschine vergleicht, die fehlerhaft ist, dann ist das Produkt auch fehlerhaft.
Ja.
Also letztendlich tun die Eltern dir keinen Gefallen, wenn sie sagen, wir haben Fehler gemacht. Drittens, Was auch nicht funktioniert, ist sich bei einem Elternteil über das andere beschweren. Damit wirst du zu einem kleinen Kind, das lediglich petzt. Und es verstärkt dein Kindgefühl. Außerdem geht dich die Beziehung deiner Eltern nichts an. Und deine Eltern sollten das letztendlich auch stoppen, wenn du dich über das gegenteilige Elternteil beschwerst.
Und was viertens nicht funktioniert, ist, sich beim Partner über die Eltern beschweren. Ja, das belastet ihre Beziehung enorm, weil der Partner nicht kompetent und ausgebildet ist, zu helfen. Dasselbe gilt für Freunde, Geschwister und Verwandte.
Dann, was funktioniert? So, die erste Frage ist nach deiner Absicht, bist du bereit, mit deinen Eltern in Frieden zu sein? Wenn du dazu bereit bist, dann stellt sich die Frage, bist du bereit, deine Eltern aus ihrer Verantwortlichkeit für dein Gefühlsleben zu entlassen und ihnen diese Aufgabe abnehmen? Dann kannst du dir die Frage stellen, bin ich bereit, ihnen zu vergeben?
Das ist der erste Schritt raus aus dem Gefängnis, aus der Verstrickung. Und wenn man einen weiteren Schritt raus machen will aus der Verstrickung, taucht die Frage auf, bin ich bereit, jeglicher Erfahrung mit meinen Eltern zuzustimmen, ohne sie gut finden zu müssen, weder die Erfahrung noch meine Eltern und mir und ihnen im Nachhinein zu erlauben, diese Erfahrungen mit ihnen gemacht zu haben, ohne sie als gut, schlecht, richtig oder falsch, gut oder böse zu bewerten.
Ja, und das Interessante ist, dass in dem Wort erlauben das Wort Liebe steckt.
Ja, althochdeutsch Liubi, Laub, übersetzt, bedeutet Liebe. Das heißt, im Nachhinein zu erlauben, diese Erfahrung mit ihnen gemacht zu haben, hat zur Folge, wieder in den Kontext von Liebe auch mit ihnen zu gelangen und diese Möglichkeit zuzulassen.
Wenn du alle Fragen mit Ja beantwortet hast, bist du auf dem Weg zu einem spirituellen Erwachsenen.
Und wie dieser aussieht, besprechen wir im nächsten Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören. Es gilt wie immer, wenn du Fragen hast, du kannst uns gern schreiben. Natürlich, einige dieser Fragen besprechen und beantworten wir auch im Philosophieforum, welches am Donnerstag erstmalig stattgefunden hat. Und solltest du dich noch anmelden, du kannst die Folge im Nachhinein hören. In der ging es um verdeckte Absichten. Und war wirklich interessant zu sehen, welche Absicht verhindert Erfolg, welche Absicht verhindert Glück. So ein weiterer Aspekt außer den mit deinen Eltern. Also war auch wirklich spannend, wie rege der Austausch war. Und solltest du noch ein bisschen Zeit haben, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns 5 Sterne gibst. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.